Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast mit Alex und mir. Ich bin's, Hannes, und ich kann euch eins sagen, ich habe meine Schützenfeststimme aufgelegt. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um ein sehr pikantes und prickelndes Thema. Alex berichtet von seinem ersten Mal.
Mensch, das soll's, ja, das ist richtig, aber wir haben noch was viel Spannenderes. Und zwar geht es tatsächlich auch um ein paar ernsthafte Themen. Wie läuft unsere Firma und wie viele Mitarbeiter haben wir mittlerweile eigentlich?
Oh Gott, das wird aber auch spannend, Leute. Ich sag euch, bleibt dran, und in dem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß. Du bist allein. Allein.
Oh, jetzt hast du mir schon wieder, das finde ich gut, jetzt habe ich wieder doch ein bisschen bessere Laune. Ich habe eben nicht so gute Laune gehabt, wenn ich ehrlich bin.
Warum?
Ja, du, mein Tag ist, ja, im Prinzip heute Morgen war mein Tag schon gelaufen, aber kann ich ja gleich nochmal kurz erzählen, warum, aber es ging eben gerade weiter.
Wegen des Videos gerade?
Nee.
Aber das Video war klasse.
Okay, dann erzähle ich das als erstes. Also, ihr müsst euch vorstellen. Das wollte ich gar nicht erzählen, aber egal, ich erzähle es trotzdem. Also ihr müsst euch vorstellen, ich wohne in einer Sackgasse. Mhm. Und am Ende dieser Sackgasse ist ein riesig großer Wendekreis, der zweispurig im Prinzip ist. Also da passen zwei Autos, können da nebeneinander, können sich quasi theoretisch auch entgegenfahren. Alles kein Problem. Dadurch, dass wir immer so lange arbeiten und ich relativ spät deswegen erst immer zu Hause bin, finde ich oftmals keinen Parkplatz mehr. Und das, ihr müsst euch vorstellen, da ist wirklich nichts los. Also es ist wirklich einfach, also ich wohne wirklich so, das ist einfach eine Sackgasse und da ist einfach nichts. Wirklich, da fährt einmal am Tag gefühlt ein Auto vorbei oder die Leute, die da halt wohnen. So. Wobei, da fährt gar kein Auto vorbei, sondern nur die Leute, die da wohnen, weil da ist halt nichts los.
Ich kenne das ja, musst mir nicht so genau erzählen.
Ja. So, und ich musste dann muss öfter mal in diesem Wendekreis dann parken, weil halt kein Parkplatz mehr da ist. Und dann bin ich eines Morgens rausgegangen und denke, wer hat mir da irgendwas unter die Windschutzscheibe geklebt? Das war auch nie so, dass da irgendwie was kontrolliert wurde. Und dann habe ich gesehen, 25 Euro Strafe wegen hier unerlaubtem Halten irgendwie in, keine Ahnung, ich kenne den Fachbegriff nicht. Ich dachte mir, boah, das ist schon doof, ne? Aber ich habe ja keine andere Möglichkeit. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, okay, die anderen Male, die ich jetzt da geparkt habe, dachte ich mir, okay, komm, ey, ich werde jetzt so parken, dass definitiv da könnten zwei LKWs nebeneinander, könnten dann da über diesen Wendekreis fahren, neben meinem geparkten Auto her. Weil ich habe mein Auto dann so halb auf so einen Grünstreifen gestellt, der da ist. Komme heute Morgen runter, sehe einen Strafzettel, denke mir, fuck, wieder 25 Euro. Ich gucke drauf, 55 Euro zusätzlich oder überhaupt das Parken auf dem Grünstreifen. Oh, diese Sounds sind ja richtig schrecklich. Lass das.
Passt perfekt. Wobei, da hätte man auch schon mal Gelächter an.
Ey, ich schwöre dir wirklich, das ist kein Witz. Ich bin heute Morgen, bin ich hierher gefahren. Ich habe
gut gelaunt, ja.
Ernsthaft, ich habe richtig die ganze Zeit richtig Aggression gehabt, weil ich die ganze Zeit dachte, Alter, wer hat mir den gegeben? Ich meine, völlig zu Recht, ich habe ja auch Verständnis dafür, dass das deren Job ist. Ist gar keine Frage. Aber ich denke mir so, Alter, ich würde halt demjenigen oder derjenigen gerne mal erklären, dass wir halt hier irgendwie 10, 12 Stunden am Tag arbeiten und ich immer der Letzte bin, der nach Hause kommt und deswegen nie einen Parkplatz finde.
Mal eine Frage, du könntest ja auch einfach einen Backstein aufs Gaspedal legen und immer so geradeaus gegen den Baum schon sozusagen, dass du das Auto nicht kaputt machst, weil dann parkst du nicht, dann fährt es ja.
Also das ist auch eine gute Idee.
Das ist eine gute Idee, ne?
Ja,
finde ich. Finde eine gute Idee.
Finde ich, aber das Problem ist...
Oder ist es dann unerlaubt, das Fahren gegen einen Baum?
Ich müsste dann vielleicht auch immer... Das Problem ist aktuell Spritpreise sehr hoch.
Stimmt.
Und ich habe keine Lust dann auch in der Nacht oder so nachzutanken. Ich habe ja damals, habe ich ja immer, wenn ich tagsüber irgendwo war, ne, wenn ich auf der Arbeit war, habe ich immer draußen das Auto laufen lassen mit dem Schlüssel wegen Klimaanlage, ne, dass es schön gekühlt ist, wenn ich dann abends wieder nach Hause fahre. Und ich musste dann zwischendurch, immer mal am Tag einmal zwischentanken. Ich habe immer dann, ne, muss ich kurz rausgehen, nochmal Tank auffüllen, ne, aber.
Also erzähl dir nicht so
Scheiß. Nee, Schwachsinn. Aber das war mal ein Gag bei Scrubs. Echt? Der Hausmeister hat das erzählt, genauso, ja. Und das fand ich so lustig, deswegen hat es gerade gepasst. Nee, auf jeden Fall, dann ging mein Tag schon schlecht weiter, denn.
Verständlich, ja.
Ich habe mich auf diesen Podcast gefreut, dachte mir, geil, ich trinke wieder einen schönen Eistee, gehe an den Kühlschrank. Also, ich hab bei den Kühlschrank aufgefüllt mit Eistee und ich mag gerne nur Zitroneneistee.
Also ich kann dir sagen, ich habe hier wunderbar eiskalten Pfirsicheistee.
Ja,
Pfirsich.
Den mag ich nicht so. Und ich habe den Zitroneneistee schon so ein bisschen extra so ein, zwei Dinger so ein paar, bisschen versteckt im Kühlschrank, damit nur ich weiß, wo die sind. Hm. Gehe dahin, ist keiner mehr da gewesen.
Wer hat den dann genommen?
Ich glaube, also ich habe auch eingetrunken, muss ich davon sagen.
Ich habe gestern auch ein Eistee-Zitrone, glaube ich.
Ja, und dann hat, glaube ich, hier der Sohn unseres Fleischermeisters. Hat, ja, aber das durfte er auch, hat er auch gefragt, habe ich ihm sogar angeboten. Na, jedenfalls habe ich mich dann sehr geärgert gerade. Ist ein nicht so schöner Start in den Podcast. Macht mir auch keinen Spaß mehr jetzt hier.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Kennst du das, wenn du geblitzt wirst? Also ich wurde in meinem Leben erst 2-3 Mal geblitzt. Und einmal ganz unglücklich morgens um 5:30, als ich noch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, immer zu Volkswagen musste, da habe ich die geschrieben. Da habe ich immer noch einen Kollegen abgeholt und dann sind wir so um 5:30 losgefahren durch die Stadt und es gibt da eine große Kreuzung, da ist ein roter Ampelblitzer. Das weiß ich auch. Aber wie das morgens so ist, ich war so, ich hatte ihn gerade eingesammelt, so halb am Träumen und fahre so auf die Ampel zu. Und er sagt, oh, die Ampel ist gerade orange geworden, hier ist ein Blitzer, ich fahre rüber, da muss sie in dem Moment umgesprungen sein, es blitzt 2-mal. Oh, und ich denke so, oh fuck, nein, rote Ampel, leck mich am Arsch, ey. Habe richtig gekotzt, ne?
Was,
und dann, ja, pass auf. Gibt
einen Punkt, ne, auch,
Leute. Gibt, glaube ich, einen Punkt in alles. Aber ich habe nie einen Brief bekommen, weil die scheinbar anhand der Zeit gesehen haben, dass ich noch bei orange quasi drüber bin, also nicht bei rot drüber bin.
Es gibt da Unterschiede. Ich bin der Meinung, wenn du es gibt quasi 0 bis 1 Sekunde rot. Da
genau.
Das wird anders bestraft als ab einer Sekunde
ab rot. Ab einer Sekunde kann Freiheitsstrafe dazukommen, weil das dann fahrlässig ist, wenn du dann auch noch jemanden dabei gefährdest oder im allerschlimmsten Fall jemanden anfährst oder ähnliches, dann gibt es da Freiheitsstrafe drauf, weil du nach einer Sekunde wird dir sozusagen
gut, man fährt bei Rot auch nicht rüber.
Mutwilligkeit unterstellen.
Ja,
man fährt auch nicht rüber.
Also eine Sekunde ist ja auch, also
ist schon sehr lang. Ja. Ne? In dem Fall, es war orange. Wie gesagt, ich war im Träumen. Ich glaube, das kann jeder Mensch nachvollziehen. Ich habe bei mir eine 30er-Zone. Da wird jede Woche mindestens einmal geblitzt. Ich bin heute an der ersten Stelle, wo 30 ist, habe ich, während ich da lang fahre, gemerkt, Mist, mein Auto hat vergessen auf 30, das Auto erkennt Straßenschilder, ne? Hat vergessen, da habe ich selber, wenn ich in Eisen gegangen, weil das ist auch Kindergarten, da sollte man auf 30 fahren und habe von 50 runtergebremst, war alles gut. Danach kommt noch eine 30er-Zone, ich bin schön 30 gefahren und was sehe ich? Ach guck mal, da steht er wieder.
Aha.
Und hat jetzt sogar die Blitzer nicht mehr raus aus dem Auto, sondern hinten im Kofferraum stehen.
Ja.
Aber ich wurde da auch schon einmal geblitzt und musste einmal Geld zahlen, einfach nur, weil es so... Dieser Alltag, du fährst da jeden Tag lang, vergisst eine Sache. Das ist passiert im Übrigen beim Grillen auch. Immer wenn man meint, jetzt beherrschst du das Thema Steak so gut, dass du definitiv keinen Thermometer mehr brauchst, dann verkackst du es. Siehe Julian in dem einen Video.
Ja.
Grüße gehen raus. Nein, es ist ja aber so.
Ja.
Wenn Sachen für dich zu normal werden, dann passieren Fehler. Und das ist beim Autofahren das Gleiche. Fakt ist, ich habe 3 Monate lang auf den Brief für die rote Ampel gewartet. Und ein Glück, er kam nie an. Also es gab einfach keine Strafe für mich. Ich war sehr glücklich. Ich hatte generell Glück bislang. Ich habe einmal ein Blitzerfoto wirklich bekommen. Wurde auch erst 3-mal oder so geblitzt. Ne?
Also ich wurde auch, ich meine auch 3-mal geblitzt. Ich bin auch kein, also ich bin ein riesen Autofan. Ich mag das auch alles gerne. Ich mag auch, wenn Autos schön viel Power haben und eine gute Beschleunigung, aber ich bin kein Raser.
Ja, also Julian ist ja unser Verkehrsraudi von früher und der unterstellt mir immer, ich würde fahren wie die letzte Sau. Aber ich sag mal so, meine Achte, da gibt's doch keine Punkte oder ähnliches nachzuweisen. Ich kenne aber jemanden, der früher durchaus den einen oder anderen gesammelt hat.
Ich habe...
Gott, das sind ganz, ganz böse Punkt Details hier.
Ich glaube, einen Punkt hatte ich bisher mal. Und so, also ich habe...
Aber nur wegen Trunkenheit, oder?
Nee, um Gottes Willen. Nein. Also tatsächlich nicht. Ich wurde 3-mal geblitzt und einmal davon hat es, glaube ich, einen Punkt gegeben. Ich bin mir aber gar nicht sicher, vielleicht war es auch kein Punkt. Ich kann dir, aber die Story, die kann ich eigentlich auch nochmal erzählen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ich glaube auch nicht. Ich glaube, da war ich noch 17, als ich das erste Mal geblitzt wurde.
Hä? Ja. Aber da musst du doch dann war deine Mutter oder dein Vater neben.
Ja, wobei, ja.
Du kannst ja nicht alleine fahren.
Ja, klar, natürlich. Ja. Ich glaube, da war ich...
Aber das ist ja auch Probezeit,
nicht
verlängert oder so?
Ich wollte gerade sagen, da war ich nicht mehr 17, das geht gar nicht. Wegen Probezeit geht das gar
nicht. Ich wurde mit 14 geblitzt.
Als Beifahrer. Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall war ich sehr, sehr jung noch. Und ich bin jemand, das ist ja auch heute noch so, dass ich das ein oder andere Mal etwas zu spät komme, ne? Weißt du ja. Und ich hatte einen Zahnarzttermin. Und meine Eltern haben schon gesagt, so, ja, Mensch, jetzt fahr doch mal, du kommst wieder zu spät und bla bla. Und ich so, ja, ja. Und hat, ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas habe ich noch gemacht, weshalb ich wieder nicht pünktlich los konnte. Auf jeden Fall hat mich das dann so aufgeregt, dass ich sozusagen, ich glaub, bin mit meiner Mutter gefahren und mich hat das aufgeregt, wollte ihr beweisen, dass ich nicht zu spät komme. Dann bin ich etwas zu schnell immer gefahren und wurde dann das allererste Mal geblitzt.
Perfekt.
So, und dann.
Hat sie dich wenigstens ausgelacht?
Ich glaube nicht. Nee. Nein, überhaupt nicht. Nein. Das war einfach nur, ich habe mich dann übelst aufgeregt und so danach. Und dann auf jeden Fall war es dann so, dann bin ich, ich habe mich so aufgeregt, nach diesem Zahnarzttermin bin ich nach Hause gefahren, habe mir eine Warnweste geholt. Ja. Und hab mir eine Warnweste geholt und bin dann wieder zurück zu dem Blitzer und habe da anderthalb Stunden lang jeden Autofahrer vor diesem Blitzer gewarnt.
Das ist nicht dein
Ernst, Alter. Und unter anderem auch übrigens andere Polizeiautos, die da lang gefahren sind, die auch abgebremst haben. Ne? Und dann war es irgendwann.
Und wie hast du die gewarnt?
Einfach
hast
nur durch Winken. Gewohnt? Ja, genau. Ja.
Da bist du bescheuert.
Ja, das war, Mensch, ich war da jung und war da, das war das erste Mal, dass ich geblitzt wurde. Und da hatte ich einfach so einen Hals.
Hast gedacht, den Umsatz mache ich
nicht. Ja. Und dann, auf jeden Fall war es dann so nach anderthalb Stunden, kam dann einer aus diesem, es war so ein Bulli, wo die halt drin gesessen haben, und kam dann tatsächlich auf mich zu und hat mich gefragt, was ich da mache. Und dann habe ich gesagt,
ach so, die saßen
ja,
da.
Ja, die saßen da drin. Und die haben anderthalb Stunden keinen einzigen mehr geblitzt. Und dann haben sie gefragt, was machen sie denn da? Sag ich nichts, ich stehe hier nur rum in meiner Warnweste. Und dann konnten die auch nichts machen. Dann habe ich aber, bin dann wieder zurückgegangen, dann habe ich ein bisschen Angst gekriegt und bin dann erstmal wieder weggegangen, weil ich war mir nicht sicher, ob die was machen können. Und es war aber auf jeden Fall sehr witzig. Also ich, daran siehst du, dass ich mich doch sehr geärgert habe über dieses Blitzerfoto.
Du hast dir den Umsatz kaputt gemacht.
Ja.
Wahrscheinlich hast du dafür gesorgt, dass die, waren zwei Personen?
Ich weiß nicht, eine ist ausgestiegen auf jeden Fall.
Du hast wahrscheinlich dafür gesorgt, dass diese eine Person den Job verliert, weil der Job umsatztechnisch nicht mehr zu rechtfertigen war. Nee, da geht nichts falsch aus. So,
aber der war auch nett, ne? Also der war jetzt nicht unfreundlich oder so.
Naja, die Leute, die das machen mit den Blitzer aufstellen, so, sind ja keine Unmenschen, nein, sind auch kein unfreundlicher Mensch, das hat deren Job so.
Richtig, richtig.
Das ist so wie die Person, die bei dir die Tickets schreibt.
Ja.
Diese Person muss sich an, hat Regeln einzuhalten, genau wie du auch. Und absolut. Dass das doof ist, ist es so, aber
ich
man kann
das
sich
ja
ändern.
Auch, ich verstehe es ja auch, dass das ein Job ist und dass man das machen muss. Und ich mache da auch keinen Vorwurf. Die meisten, wie nennt man das denn, Politessen und Politessinnen, keine Ahnung, mit denen ich jemals Kontakt hatte, es gibt einen, der ist ein richtiges Arschloch und alle anderen waren total nett immer zu mir. Und deswegen finde ich die auch alle eigentlich immer cool. Es gibt nur einen und der arbeitet hier in der Nähe des Büros und der ist nicht nett.
Naja.
Pass auf, die Geschichte erzähle ich auch nochmal.
Alter, das wird heute der Verkehrspodcast.
Ja, tut mir leid. Wahnsinn. Ihr müsst euch vorstellen, Corby kommt nach oben und sagt, ey, unten der Typ, der schreibt wieder die Autos auf. Ich so, oh, scheiße. Renne nach unten. An dem Moment, da steht er schon an meinem Auto dran und ich sag, oh Mensch, scheiße, sorry. Ich hab vergessen, die Parko rauszulegen, tut mir leid und so. Und grinst er mich schon an und sagt so, ja, ist halt so, ne? Und dann ich so, ja, ey, sorry, ich meine, sie kennen mich ja hier, ich bin ja hier andauernd, ich habe echt wirklich einfach jetzt vergessen, die Parkuhr. Und tatsächlich habe ich auch übrigens erst eine halbe Stunde oder so da geparkt, also ich hätte da noch parken dürfen. Ich habe wirklich, weil ich aus eigener Doofheit vergessen, die Parkuhr zu stellen. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, ist halt jetzt so. Ich sage, ja, kann man da jetzt nichts machen? Er so, nö, wieso, nö, ich habe das jetzt hier schon aufgeschrieben, ich sende das jetzt auch ab. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich hoffe, dass wenn Sie mal einen Fehler machen, dass bei Ihnen dann mal ein Auge zugedrückt wird und nicht so wie das jetzt wie Sie das jetzt bei mir machen. Und es war so ungewohnt, dass das jemand so zu ihm sagt. Er hat nochmal nachgefragt, wie ich das meine. Und da habe ich gesagt, naja, wenn Sie mal einen Fehler machen, hoffe ich, dass bei Ihnen mal ein Auge zugedrückt wird. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob da ein Brief gekommen ist. Ich glaube, er hat es tatsächlich dann im Nachgang nochmal gelöscht.
Echt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kam auf jeden Fall, es kamen mal so viele Briefe, deswegen weiß ich es immer nicht genau. Aber wir wollten einen Podcast eigentlich mal was anderes machen. Es tut mir richtig leid. Eigentlich sollte der Podcast gar nicht darum gehen.
Nö, macht ja nichts. Ist ja schön zum Einstieg mal eine Viertelstunde über Verkehrssünden.
Ja.
Alex, was hast du sonst? Hast du mal eine Strafanzeige bekommen, wo wir schon dabei sind?
Nee. Hast du mal eine Strafanzeige bekommen?
Nee, auch nicht.
Warst du mal irgendwie vor Gericht oder sonst irgendwas?
Ja, aber nur für eine Aussage.
Ach so, okay.
Also zweimal das, sogar, ja, für eine Aussage.
Da war ich doch bei einem
einmal
dabei.
Einmal warst du dabei, ja.
Stimmt, ey, da haben wir jemanden festgenommen.
Ja.
Das stimmt. Für alle, die denken, dass
ihre... eigentlich?
Ja,
darf
warum
man,
nicht?
Ne? Klar, zivile,
man
doch, klar, zivile
man
Festnahme
darf jemanden festnehmen,
das,
ja, klar. Wenn du eine Straftat beobachtest und ich bin kein Jurist, wahrscheinlich jeder Jurist, der jetzt zuhört, wird sagen, es ist völliger Schwachsinn, den ich hier erzähle, weil es absolutes Halbwissen ist. Aber wenn du eine Straftat beobachtest und derjenige und die Straftat sozusagen berechtigt, dass man der auch nachgeht und derjenige will fliehen, dann kannst du ihn, meine ich, festnehmen.
Wir haben es auf jeden Fall gemacht und es war auch gut so. Und das Beste war, dass wir vor Gericht uns mit den Jungs, die waren zu dem Zeitpunkt seit betrunken.
Erzähl doch mal, was die gemacht haben.
Naja, ich kann es ja kurz fassen. Die gegenüber von uns haben vor ein paar Jahren 4 Jugendliche, oder das heißt, also so um die 20, würde ich sagen, haben eine kleine Flaschschnapse, Alter. Schnapsflasche.
Die sie in der Tankstelle geklaut haben vorher.
Genau, haben in der Tankstelle, wie wir erfahren haben, eine Schnapsflasche geklaut. Von einer Tankstelle bis zu uns sind so 300, 400 Meter, haben sie in dem Zeitpunkt oder in dem, Alter, was ich rede, ich habe Wortfindungsstörung, auf dem Weg bis zu uns ausgetrunken und gegenüber hat von unserem Fleischer Carsten, der Vater, sein Auto geparkt und die Jungs haben sich gedacht, es wäre geil, diese Flasche zu nehmen und einfach gegen sein Auto zu schmeißen. Und das haben sie auch getan und daraufhin hatte das Auto natürlich einen Schaden. Oh, die Flasche war kaputt, okay. Aber das Auto hat einen Schaden. Wir haben das mitbekommen, sind runter. Und dann sind die irgendwie ein paar sind weggerannt. Und zwei konnten wir, glaube ich, stellen hier. Und
ja, den einen, den wir festgehalten haben, der war auch super sympathisch eigentlich.
Ja,
der war
also
halt voll besoffen.
Als wir die, ja gut, die dann kamen, wir haben die Polizei gerufen und so. Ja. Die kamen dann, haben die mitgenommen und so, alles gut. Und als wir vor Gericht waren, bevor wir reingegangen sind, haben wir uns halt mit den Jungs unterhalten. Die waren super nett, das waren sympathische Typen. Ja, ja. Die dann auch meinten, ja, ey, was soll ich sagen? Ich war rotzevoll, sorry und so.
Wobei ich sagen muss, also das rechtfertigt aber
natürlich
nicht das Verhalten.
Natürlich nicht, ne?
Also,
ja,
weil ich mache das auch nicht, wenn ich besoffen bin, aber
es gibt so Menschen, die leider so durchdrehen, ja.
Ja.
Aber am Ende des Tages nüchtern waren sie sympathisch, haben ihren Fehler eingesehen und wir mussten nicht mal mehr aussagen. Es hieß dann auf einmal, ihr könnt gehen, wir brauchen eure Aussage nicht. Die haben schon alles, es ist alles geklärt, so, und dann war die Sache erledigt. Naja. Stimmt. Gut, genug von Verkehrssünden und Straftaten und Gerichten. Du hast das vorbereitet, Alex.
Naja, was heißt das vorbereitet? Ich habe, das ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her, ich habe vor ein paar Wochen mal bei Instagram unser Video hochgeladen aus dem Lager, weil ich gesehen habe, also das ist ja auf dem für jeden, der es jetzt gucken möchte, wie das aussieht, das Video, das ist auf unserem Shop, sizzlebars-shop.de, gibt es dieses Video zu sehen. Das haben wir über YouTube eingebettet und ich habe halt gesehen, dass das relativ wenig Leute angeguckt haben, irgendwie, weiß ich, 150 Leute oder so, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig Leute haben dieses Video gesehen, weil es auch auf privat gestellt ist und nur über den Shop eigentlich zu sehen ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, ich poste das Video einfach mal bei Instagram. Und tatsächlich sind sehr, sehr viele Reaktionen bei Instagram und auch bei Facebook gekommen. Und sehr viele Menschen haben irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, was wir so machen und wie das bei uns abläuft, jobmäßig, weil für uns selber ist das total klar und wir haben auch ja damals ein Video gemacht über das Lager, auch wie wir umgezogen sind mit dem Lager und so, aber es sind ja in der Zwischenzeit einfach auch viele neue Leute dazugekommen und viele Leute haben scheinbar gar nicht eine Vorstellung davon, was wir hier so machen und dass wir machen einen Grillkanal, aber wir machen natürlich auch ein Business und versuchen hier ein Business irgendwie aufzubauen und da steckt dann halt zum Beispiel unter anderem der Shop hinter.
Sehr gut eingeleitet, Alex. Das freut mich.
Und daraufhin kamen bei Instagram halt sehr, sehr viele Fragen. Und ich dachte mir, die eine oder andere können wir dazu beantworten.
Ja, ich habe direkt die erste wichtige Frage. Das hat Corby vorhin aufgeschrieben, das soll ich nochmal zwischendurch erwähnen. Aber mal gucken. Die erste Frage, die überhaupt nichts zum Shop-Thema mit dem Shop zu tun hat, aber ich lese hier gerade. Was sagt ihr zu dem Thema Arbeitssicherheit? Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, aber wahrscheinlich geht es um, wenn wir hier grillen und so.
Ja, also Arbeitssicherheit ist ja auch tatsächlich, ist ja ein wichtiges Thema.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie das, also wir halten uns an alle arbeitssicherheitstechnischen Maßnahmen.
Ja, garantiert, bestimmt. Na, das Ding ist, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wenn du Chef bist und Leute einstellst, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass diese Leute gewisse Bedingungen erfüllt bekommen. Wir müssen für uns natürlich auch dafür sorgen, das machen wir auch. Aber wir haben natürlich für uns hier jetzt, ich meine, was machen wir? Wir drehen Videos.
Wir
wir arbeiten nicht mit Hochvolt oder sonst was.
Ja, aber ich glaube, es geht dann auch darum, was ich, wenn beim Studio so, dass wir dann, sieht man ja auch in den Vlogs, wir haben dann logischerweise auch einen Sicherheitshelm auf, Sicherheitsschuhe an, wenn wir am Studio was machen.
Ja, das ist klar, damit nichts von oben runterfällt. Nein, aber Arbeitssicherheit kann ich vielleicht auch nochmal ernsthaft beantworten. Wir haben Feuerlöscher, 2 Stück, 3 Stimmt, Stück. Ja. Wir haben Feuerlöscher, auch immer direkt in der Nähe des Grills. Wir haben leider oftmals sehr rutschigen Fußboden, dafür haben wir aber so, im Winter kann man mit Streusalz arbeiten, wenn der gefriert, ist klar. Und im Sommer haben wir da so ein Reinigungszeug gegen Algenbildung, hat man auf Holz eben. Und damit sorgen wir dafür, dass es nicht rutschen kann. Und jeder sollte, wenn möglich, natürlich auch Schuhe anziehen, die ein bisschen Profil haben. Und viel mehr müssen wir hier gar nicht machen. Ich meine, klar, beim Grillen kann man sich verbrennen, dafür haben wir Sicherheitshandschuhe, Grillhandschuhe. Ich glaube, ja, stromtechnisch draußen ist auch alles gesichert und geerdet und so weiter. Ich glaube, mehr können und müssen wir hier auch nicht machen. Also damit sorgen wir natürlich dafür, dass uns nichts passieren kann. Und wenn die Frage sich jetzt eher auf das Thema Shop bezieht, also unser Lager und so weiter.
Ja, es ist überall allgemein auch, ja, aber ja.
Ja, okay, also da ist es so, unser Lager ist ja ein Dienstleister, der das für uns macht. Und die haben natürlich, da waren wir auch vor Ort, natürlich alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Wenn du im Hochregalbereich bist, musst du Helm tragen. Jeder dort trägt Sicherheitsschuhe mit Kappe vorne drin. Also da gibt es natürlich zigtausend Richtlinien, an die sie sich halten müssen. Da kommen auch regelmäßig Prüfer und gucken, ob hier alles passt und so weiter. Ansonsten kann das auch schnell teuer werden, wenn ein Arbeitsunfall ist und festgestellt wird, die Sicherheitsregeln wurden nicht eingehalten.
Ja.
Ja, das ist so.
Ich habe hier noch eine Frage, die ist relativ häufig gekommen. Und zwar, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Habe ich auch gerade gelesen.
Ja, ja, das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage, weil tatsächlich ist es auch so, ich bin im Prinzip, weil ich diese Frage auch so oft gelesen habe, bin ich darauf gekommen, lass uns mal einen Podcast darüber machen, weil uns selber ist ja klar, wie das hier abläuft, aber
ist es dir anderen wirklich so 100% klar, ist es ja eigentlich nicht. Also klar, wie es abläuft.
Mir ja, aber den
mir nicht.
Wie meinst du das?
Der Ablauf, wie bei uns alles abläuft, ist mir klar. Aber die Frage, wie viele Mitarbeiter habt ihr, können wir theoretisch einfach beantworten. Aber praktisch ist es ja nicht so einfach.
Genau. So. Richtig. Also tatsächlich ist es so, ihr müsst euch, das im Prinzip ist diese Frage sehr, sehr viel umfassender als einfach nur die Frage, wie viele Mitarbeiter habt ihr. Denn da steckt eine Philosophie hinter, die wir aktuell noch haben, im Prinzip. Eine Firmenphilosophie.
Wenn man ja, so was will, heißt eine Philosophie? Eine Strategie kann man vielleicht
sagen. Ja, genau, das ist besser ausgedrückt. Ja.
Eher eine Strategie. Also wir haben, wenn du es genau nimmst, haben wir 4 aktive Mitarbeiter. Ja. Das sind Alex, Corby, Julian und ich.
Ja, richtig.
Dann haben wir noch 2 passive 450-Euro-Kräfte, die aber schon seit 2020 nichts mehr gemacht haben. Nämlich Corbys und meine Freundin, die beim Shoppacken mitgeholfen haben. Seitdem sozusagen passiv, da passiert nichts. Die haben wir aber auch nie gekündigt oder so. Könnten wir theoretisch reaktivieren. Und dann haben wir, wenn du es genau nimmst, eine undefinierbare Zahl an Menschen, die für uns arbeiten.
Genau, also ich würde das Ganze mal so aufrollen. Es gibt den Weg, den wir gehen, da gehe ich gleich drauf ein. Und es gibt einen, ich nenne jetzt mal klassischen Weg, den wir nicht eingeschlagen haben. Und zwar ist es so, wir bräuchten theoretisch schon einige Mitarbeiter. Zumindest für einige Teile, die sozusagen firmentechnisch hier passieren. Wir haben tatsächlich, kurz bevor wir unser Lager ausgelagert haben und an externen Dienstleister abgegeben haben, haben wir Mitarbeitergespräche geführt. Ja. Das heißt, da haben wir Bewerbungsgespräche gehabt. Da waren hier bei uns mehrere Leute, die sich beworben haben. Und zwar ging es dann darum, wir haben gemerkt, wir können einfach den Shop, das Packen, das kriegen wir alles so nicht mehr hin, zumindest nicht, wenn wir weiter YouTube-Videos machen wollen und euch mit Content versorgen wollen. Und das ist ja das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen mit der Community zusammen coole Sachen machen und Videos machen. Deswegen war die Überlegung, okay, wir müssen eigentlich uns einen Lagerplatz holen und Mitarbeiter holen, wenn wir das noch schaffen wollen. Und Gott sei Dank haben wir dann, das ist so der Zweig gewesen, wo wir Gott sei Dank rechts und nicht links gegangen sind, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen. Von mir ist auch links statt rechts, wie auch immer.
Nicht, dass jetzt jemand denkt, genau, das hat irgendeine politische Richtung.
Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Und da haben wir uns dann glücklicherweise dazu entschieden, wir wollen keine festen Mitarbeiter, sondern wir wollen alles, was wir nicht mehr selber schaffen, wenn es geht, auslagern. Und das hat einfach für uns den Vorteil, dass wir zwar vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, aber dafür auch sehr flexibel sind. Wir bezahlen nur das, was auch wirklich gemacht wird. Also wenn jetzt ein Paket gepackt wird, verschickt wird, dann ist das vermutlich etwas teurer, als wenn wir festangestellte Mitarbeiter und ein eigenes Lager hätten. Aber wenn weniger passiert im Shop, dann müssen wir auch weniger bezahlen.
Richtig. Ich glaube, wenn man das mittelt, ist es für ein junges Unternehmen, Startup ist so ein moderner Begriff, aber ich sag mal für ein junges Unternehmen, die im Wachstum sind, und wir befinden uns dauerhaft im Wachstum, wenn du es so willst, ist es, glaube ich, und das ist sicher jetzt auch ein Tipp für den einen oder anderen, der vielleicht selber denkt, oder vielleicht sich gerade auch einen Online-Shop in irgendeiner Form oder sowas in die Richtung aufbaut, glaube ich, am Anfang sollte man es alles selber machen. Da reden wir dann ja auch davon, dass, keine Ahnung, vielleicht mal 5, 6, 7 Bestellungen kommen oder auch mal keine an einem Tag. Ja. Da kann man das selber machen.
Sollte man auf jeden Fall. So weißt du ja auch, was abgeht.
Richtig, du weißt dann auch, was die Prozesse sind und kannst die für dich erstmal optimieren. Und wenn dann aber der Punkt kommt, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und glaube ich, ist es am Anfang, und da sind wir auch noch in der Zeit, viel sinnvoller so zu machen, wie wir es tun, nämlich einen Dienstleister dafür zu beauftragen. Denn dieser Dienstleister kann das, der macht nichts anderes. Der macht die Kernkompetenz unseres Lagers ist Logistik. Die können verpacken, die haben Kartons, die haben die logistischen Anbindungen mit den Dienstleistern wie DHL, die haben die Mitarbeiter dafür, Lagerplatz, die haben die Möglichkeit, jederzeit Lagerfläche zu erweitern, weil sie Hallen haben und so weiter. Das kannst du ja so gar nicht machen. Und es ist genau wie du sagst, wenn du dann mal eine Woche hast, wo nicht viel geht, feste Mitarbeiter kosten immer gleich viel. Das ist gut, wenn du voll ausgelastet bist, ist schlecht, wenn du nicht ausgelastet bist. Und so, glaube ich, im Mittel sind wir jetzt nicht teurer, als wenn wir es selber machen würden. Wir haben aber uns viel Stress gespart, denn wir hätten sicherlich schon wieder Leute einstellen müssen. Punktuell vielleicht zu so einer Sache wie Black Friday, Black Week, musst du dann vielleicht nochmal ein paar mehr Leute holen. Du brauchst auf einmal mehr Lagerfläche und. Und das ist für uns alles so absolut genial, wie es jetzt ist.
Was würdest du schätzen, wenn wir uns nicht dafür entschieden haben, hätten, wie viele Mitarbeiter hätten wir jetzt schon, sag ich mal, jetzt, wenn wir nur vom, also es gibt ja noch mehrere Gebiete, gehen wir auch nochmal drauf ein, aber wenn wir jetzt nur rein vom Shop und vom Lagern, Versand reden, was würdest du schätzen, wie viele Mitarbeiter bräuchten wir da?
Ich habe gar keine Idee dafür, also wirklich gar nicht. Ich weiß nicht mal, was du brauchst. Wir bräuchten eine Lagerhalle und wir bräuchten jemanden, der da die Hand drauf hat.
Also ich hätte einfach nur aus dem Bauch, hätte ich gesagt, dass wir so 4 bis 5 Mitarbeiter auf jeden Fall bräuchten.
So, dann haben wir 2 Urlaub. Ich schätze eher 6 bis 7?
Ja, meinst du so viele?
Ja, 6, sag ich mal.
Ja, keine
Ahnung.
Du musst
ja überlegen, du musst ja theoretisch einen haben, nicht jeden Tag, aber du brauchst einen, der Warenannahme macht.
Genau, ja.
Da müssen diese Waren verladen werden. Mhm. Parallel dazu muss aber auch gepackt werden. Also ich glaube, 6, 7 Leute müsstest du schon haben, dauerhaft.
Ja, kann sein.
Kann ich mir vorstellen. Aber ich...
Ist halt schwer für uns einzuschätzen, weil wir diese Situation halt nicht haben, ne? Das ist jetzt nur so einfach aus dem Bauch geraten, aber ist ja auch vielleicht nicht verkehrt, dass wir das nicht einschätzen müssen, weil so wie es jetzt läuft, ist es ja, sind wir sehr, sehr zufrieden. Übrigens auch, muss man auch dazu sagen, unsere Shop-Versandzeiten haben sich von 3 bis 10 Tage auf 1 bis 3 Tage verkürzt. Richtig. Und in der Regel, ich glaube, im Schnitt dauert es so 36 Stunden, bis ein Paket da ist, was auch crazy ist.
Was schätzt du, Alex, wie viele Mitarbeiter, die wir nicht selber angestellt haben, aber wie viele Menschen jetzt aktuell circa davon leben, dass wir es ausgelagert haben? Also wenn du jetzt sozusagen, das wird ja auf die Mitarbeiter verteilt sozusagen, aber wenn du es jetzt runterbrechen würdest, wie viele Leute sozusagen in unser Lager, meinst du da, dass beispielsweise 3 oder 4 der Angestellten schon theoretisch voll für uns arbeiten vom Verhältnis her?
Schwierig, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wie... Das Problem ist, da müsste man ja Einblick sozusagen in die andere Firma nochmal viel tiefer gehen haben. Aber ich sag mal so, also ich kann mir schon vorstellen, dass es so sein könnte. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, einfacher wäre zu sagen, ich schätze, dass locker 10, eher 15 bis 20 Leute da mit Dingen, die durch uns kommen, immer mal beschäftigt sind. Sei es ja. Warenannahme, Verlagerung, was verpacken, hin und her und so weiter. Also da sind schon einige mit beschäftigt.
Ja gut, wobei man da auch sagt, die machen natürlich nicht nur uns dann, sondern...
Nee, genau, aber auch viel. Sachen
ja,
genau. von
Richtig,
uns.
Richtig, ja. Das würde ich auch sagen, ja. Das stimmt, ja.
So, aber wenn dann, du das dann schon hörst, ne?
Ja, ja, alleine, dann, ich meine, überleg dir mal, auch unser Catering-Sektor sozusagen,
die stimmt.
Wir haben, das wissen vielleicht viele nicht, aber wir machen auch Caterings. Ich muss dazu sagen, wir selber sind bei diesen Caterings nie vor Ort. Ja, also das heißt, es gibt dann sozusagen ein Team, was von uns rausfährt und Caterings macht. Da kann man, glaube ich, an catering@sizzlebrothers.de kann man, glaube ich, schreiben. Ich bin nicht so im Thema, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist das auch ein externes Team, was aber sozusagen sehr eng mit uns abgestimmt diese Dinge macht und auch von Carsten die Ware sozusagen bekommt. Und da sind ja auch immer je nach Event einige unterwegs, ne? Also man muss sagen, das sind natürlich auch, sind bei uns keine Angestellten und auch bei, also Thorsten, der kümmert sich immer darum, um die Caterings und auch er hat keine Festangestellten, sondern greift dann je nach Event sozusagen auf ein Portfolio zurück. Aber teilweise ist es auch da so, würden wir das selber machen, was wir nicht tun, weil wir es nicht zeitig abbilden können, aber dann hätten wir natürlich auch wieder einen ganzen weiteren Batzen an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wahrscheinlich mehr, ne? Wobei ich nicht genau weiß, wie das läuft. Ich glaube, da läuft viel auch immer mit externen.
Viel, ne? Mit externen, aber ich will nicht mehr so drüber sprechen, ne?
Das ist verrückt, oder?
Wird mir gerade erst bewusst, wie glücklich ich darüber bin, dass wir die Entscheidung getroffen haben, was wir auslagern können, auszulagern an Externe, denen wir vertrauen können, die das besser können als wir.
Ja.
Wo wir uns nicht einlesen müssen, niemanden einstellen müssen, den einarbeiten oder ähnliches. Sondern das genauso tun und meistens zumindest auch nur für Leistung zahlen, die wir auch erhalten haben. Und wenn gerade keine Leistung benötigt wird, müssen wir halt auch nicht zahlen. So, das ist sehr, sehr gut. So hat man die Kosten. Also ich mache die Buchhaltung und so hat man echt die Kosten auch sehr, sehr gut im Blick, ne? Und weiß immer gut Bescheid. Ich meine, klar, wenn du fest angestellt hast, weißt du auch, jeden Monat gleiche Gehaltsmenge geht runter vom Konto, aber ja. Die musst du halt auch jeden Monat haben.
Der Druck ist, glaube ich, auch ein anderer.
Richtig,
also ja. Da muss ich auch, also Respekt an alle Selbstständigen, die vielleicht jetzt zuhören und Mitarbeiter haben. Es ist schon krass, also da habe ich größten Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt ja auch viele Firmen da, oder der Großteil der Firmen wahrscheinlich, da geht es ja gar nicht anders. Da brauchst du fest angestellte Mitarbeiter. Wir haben ja sehr, sehr viel Glück, dass wir das so machen können.
Ja, das liegt an der Sache. Stell dir mal vor, Ankerkraut. Mhm. Als Beispiel Ankerkraut. Mit denen sind wir in Anführungsstrichen aufgewachsen. Aber wir kennen auch Stefan und Anne schon seit wir angefangen haben irgendwie. Und da haben die auch gerade angefangen mit Ankerkraut. Mhm. Ich glaube, da gab es nicht viele Mitarbeiter. Anfänglich gar keine. Und mittlerweile, ich weiß nicht, 100, 200 Mitarbeiter. Ich glaube, über 200 schon.
Ich glaube auch, ja.
Die brauchen das aber auch. Denn Ankerkraut hat eine eigene Produktion. Ankerkraut macht den eigenen, die Ankerkraut macht übrigens alles selbst, ne? Also Produktion, Verpacken, Logistik, also den Versand und so. Das finde ich auch eine krasse Entscheidung, das zu tun. Das ist sicherlich hinten raus für eine Firma wie Ankerkraut sehr sinnig und sinnvoll gewesen, weil es sich da auch lohnt.
Ja.
Das Lager wird jeden Tag ausgelastet sein. Ja. Aber gut, da reden wir auch von ganz anderen Summen, die da so,
ne,
da ist Investor und so mit
200 drin. Mitarbeiter.
Ja, also, ja. Also das ist ja jetzt auch kein kleines Unternehmen mehr, ein guter Mittelstand schon, ne?
Ja.
Aber trotzdem wurden irgendwann mal Entscheidungen getroffen. Aber sicherlich war eine Stellschraube auch damals Höhle der Löwen, als dann der Thelen mit reinkam, Geld mitgebracht hat und mit diesem Geld arbeiten konnte und gesagt hat, wir machen das jetzt richtig und stellen selber Leute ein, weil der natürlich auch die Erfahrung hat und sozusagen nicht mehr diese Eier braucht, um zu sagen, wir probieren das jetzt mal, sondern der weiß, klar, das funktioniert so. Also der ist, für den war das wahrscheinlich alles ganz normal, wo Stefan die Düse ging. Könnte ich mir vorstellen, sag ich mal so. Ja.
Apropos die Düse gehen. Ja, wir werden im Studio, werden wir demnächst auch Düsen einbauen lassen. Nein, wahrscheinlich nicht, aber auch da haben wir jemanden, also die ganze Studiotechnik, die bei uns ist, haben nicht wir selber gemacht, sondern da ist es so, da haben wir den lieben Robin, der für uns quasi die ganze Technik immer
übrigens
macht.
Übrigens letztes Mal, Alex, nur damit du nicht jetzt anfängst noch über
Technik. Nee, ich weiß, ich hab's schon gehört.
Letztes
da haben wir
sehr viel drüber gesprochen.
Ja. Genau, aber auf jeden Fall habt ihr ja auch gesagt, dass er jetzt sozusagen, dass er immer regelmäßig bei uns sozusagen guckt.
Genau,
und
ja, ja.
Okay, genau. Das wäre ja sozusagen auch noch ein Mitarbeiter, der aber auch nicht bei uns angestellt ist, sondern ja, über einen Servicevertrag läuft das im Prinzip.
Genau, ja, also so hat man, irgendwie überall brauchen wir Leute, das ist übrigens auch. Ja,
das war's, oder? Bräuchten wir noch mehr Mitarbeiter für irgendwas?
Ja, wir haben noch Julians Freundin, die für uns Social Media macht, ja, schon seit zwei
natürlich,
Jahren.
Natürlich, Lisa. Auch Verpackungsdesign und Produktdesign alles, ja, und solche Sachen, natürlich.
Also wer den Butcher Paper Karton von uns, ja, schon besitzt oder das Butcher Paper bestellt hat, diesen Karton hat auch Lisa entworfen. Viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich hoffe, ich habe niemanden Wichtiges vergessen. Aber was ich sagen wollte, was auch ein wichtiger Punkt ist, und ich glaube auch, das ist für jeden, der vielleicht selber gerade eine Firma aufbaut und immer wieder Entscheidungen treffen muss, wichtig. Es gibt Punkte, da muss man sich dann einfach auch mal dazu entscheiden. Das mussten wir lernen. Das war bei uns ein Lernprozess. Am Anfang haben wir jedes Wochenende durchgeknüppelt, immer 7 Tage gearbeitet, zumindest 6 Tage, immer Standard, das war normal. Und wir mussten auch lernen, sich im Zweifel von Geld zu trennen und zu sagen, dann verdienen wir weniger, geben noch mehr Geld aus, aber geben Arbeit ab, entweder durch einen Angestellten oder eben durchs Outsourcen an andere. Aber es gibt einfach Sachen, die wir nicht können. Und ich bin ehrlich, diese ganze Technik, um das Beispiel nochmal zu nehmen, hat sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Also wirklich in mittlerweile einen guten 5-stelligen Betrag haben wir hier in Technik investiert. Das ist so, das brauchen wir aber auch. Das ist unser Arbeitsmaterial. Und wir haben vorher, bevor wir hier Robin beziehungsweise die Firma, bei der er arbeitet, beauftragt haben, haben wir immer uns eingelesen und gedacht, das ist es, genau das brauchen wir. Und da haben wir auch schon bestimmt einen 5-stelligen Betrag für Technik ausgegeben, die tatsächlich nicht gut geeignet war für das, was wir machen. Das heißt, das war dort ein sehr kostenintensives Learning, dass man sich vielleicht, bevor man was Neues kauft, der Meinung ist, das ist es, Leute ranholt, die damit jeden Tag zu tun haben, die genau sagen, das ist cool, aber das ist für euch viel besser und das ist kompletter Quatsch, das braucht ihr nicht, aber dieses hier braucht ihr. Ja. Und ja, was soll ich sagen?
Ich sag mal so, wir haben das ein oder andere Gimbal auch bei uns rumliegen und so. Und also so Sachen, die auch zwar einzeln gesehen vielleicht nicht die absolute Welt kosten, aber die eigentlich nicht, die wir nicht brauchen. Ne?
Die also, wir nicht brauchen. Ja, was heißt nicht die Welt kosten?
Wenn ich einzeln gesehen.
Ja, einzeln, okay, stimmt.
In Summe ist es halt wirklich einfach.
Es ist richtig traurig, da hätten wir auch einen Urlaub von machen können.
Ja, absolut, man braucht da einfach nochmal einen Blick mehr teilweise drauf. Und das schließt sich übrigens auch die nächste Frage an. Die finde ich auch sehr interessant, die kam auch relativ häufig. Und zwar, ich habe heute das Gefühl, ich weiß nicht, ob das an den Kopf liegt, dass ich so sehr stark atme. Ey, hört sich das für dich auch so an?
Also, ja, weil wir so nah dran sind, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr schnell aus dem Puste bin.
Ich weiß gar nicht warum. Können wir mal ein Fenster aufmachen hier? Mach mal Fenster bitte auf.
Ja, mach ich mal.
Also, und zwar die nächste Frage.
Warte mal, hast du eigentlich nur gefurzt mit
nein, nein, nein,
so
nein,
auf Fenster?
Nein,
oder was? Nee, okay.
Nee. Aber ich hab wirklich das Gefühl, ich atme sehr, sehr. Jetzt macht er hier das Fenster runter. Also oh Junge, ist aber hell hier draußen. Oh, hier fällt was um. Ich hab's. So, erstmal einatmen und ausatmen.
Jetzt haben wir auch wenigstens schöne Pflanze vor uns. Das ist super, Alex. Jetzt
ja,
kann man wenigstens nicht
umgefallen
sehen.
Also, und zwar, worum ging es? Um einen Blick zusätzlich drauf vom Profi, glaube ich. Ne? Also, eine Frage, die sehr häufig gekommen ist, wenn wir Produkte kreieren, gibt es da professionellen Support? Und da kann ich beantworten mit ja.
Ja,
also
sehr viel.
Genau, es ist so, wir sind keine Lebensmitteltechniker, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn wir Produkte entwickeln, dann geht es uns um ein paar, wie nennt man das? Also so ein paar Dinge, die sind sozusagen für uns im Kopf gesetzt. So, zum einen muss es uns schmecken, das ist immer das, wo wir als allererstes tatsächlich egoistischerweise drauf gucken. Wir wollen nur Sachen entwickeln und rausbringen, wo wir sagen, geil, das schmeckt uns. Und das zweite ist, wir wollen möglichst wenig, in Anführungszeichen, Scheiße da drin haben in den Produkten. Und das ist immer der Punkt, wo die professionelle Hilfe dann immer sich an den Kopf fässt. Und also egal, ob es, sei es bei Soßen, Marinaden, bei Gewürzen, bei scheißegal. Völlig egal, was wir entwickeln. Es ist immer so, dass wir ja eine gewisse Menge auch produzieren müssen. Und da ist dann bei den Lebensmitteltechnikern immer auch manchmal Blödsinn halt einfach in den Produkten drin, mit denen die sonst arbeiten. Da sagen wir immer, nein, schmeißt das alles raus. Wir
und versucht es ohne. Ja.
Und versucht's
es ohne. Geht halt leider nicht alles. Na, also wir reden von Richtig. So E-Nummern, E-Stoffen.
Mhm. Mm. Burger und Ribs Soße zum Beispiel, da haben wir es geschafft und da haben auch erst, da hieß es auch erst, naja, es geht, aber so und so und so nicht und so, aber dann haben wir es geschafft, die Burger und Ribs Soße komplett ohne Allergene zu machen. Ja?
Richtig, ohne Allergene.
Oder zum Beispiel, finde ich bis heute auch noch, finde ich sehr, sehr geil, bei der Honey and Mustard, eine meiner, oder es ist meine Lieblingssoße mittlerweile, haben wir die Süße nicht wie sonst bei sehr vielen Soßen über irgendwie Zucker in die Soße gekriegt, sondern über Honig. Wir haben 12% Honig da drin, wo wir auch erstmal ausgelacht wurden, gesagt wurde, Alter, Jungs, 12% Honig, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was der Honig kostet? Und dann haben wir aber gesagt, der Anspruch ist immer bei uns, wir wollen, dass das sozusagen in unsere Vorstellung passt. Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Es hat bei einigen Produkten übrigens auch nicht funktioniert, die es einfach nicht gibt. Mhm. Wo ihr gar nichts von mitbekommen habt.
Ja, wir haben aktuell auch wieder ein paar Produkte in der Entwicklung, kann ich sagen. Und wir sind auch jetzt, ich weiß nicht, ob du den Stand schon kennst, aber wir haben jetzt ein Produkt, das hast du neulich probiert. Da werden wir uns entscheiden müssen, bringen wir es, weil es schmeckt sehr gut, mit ein, zwei kennzeichnungswichtigen Zutaten, also E-Nummern, oder bringen wir es nicht. Denn es ist leider so, und das ist eben auch ein Anspruch von uns, wir wollen Soßen und so sollen bei uns immer ungekühlt, also ungeöffnet, ungekühlt lagerbar sein. Das heißt, erst nach dem Öffnen im Kühlschrank, das ist ja auch der Standard im Supermarkt, die Soßen stehen eigentlich fast, ich würde sagen 90% nicht gekühlt. Wenn man da hinten rauf guckt, ist es ganz normal, dass da Konservierer und so weiter drin sind. Ne? Das wollen wir ja so weitgehend verhindern, aber es gibt Produkte, da wird man es nicht verhindern können. Da muss man sich halt irgendwann die Frage stellen, gehen wir den Kompromiss ein, sagen wir wollen aber unseren Geschmack in die Welt bringen, oder wir lassen es sein.
Was heißt Kompromiss? Es ist ja nicht so, dass alle Soßen komplett befreit sind, aber wie du schon sagst, bei manchen Sachen muss manches einfach sein, aber wir gucken dann schon noch immer ganz genau, okay, was ist denn jetzt dann da drin? Ist das,
Sinnloses lassen wir raus, Farbstoff, den lassen wir raus.
Ja, was weiß ich.
Aber ich rede jetzt von wichtigen Dingen, die du halt dann brauchst. So,
ja,
ne?
Ja. Und aber auch da gucken wir ja schon, sind das Sachen, die, wo wir sagen, okay, das können wir so rausbringen oder halt eben nicht. Ja,
also lange Rede, kurzer Sinn.
Wir haben professionelle Beratung
im Hintergrund. Selbstverständlich haben wir da Produktentwickler und Lebensmitteltechniker mit im Hintergrund, die da mithelfen, die auch Input geben, geschmacklichen Input geben, Ideen haben. Und ich kann euch eins sagen, es reicht nicht, ein cooles Rezept zu Hause kochen zu können. Denn wenn du es zu Hause mit dem Kochtopf kochen kannst, kann es sein, dass dieses Rezept 1:1 gleiche Zutaten gefertigt auf einem industriellen Weg, damit du es auch in der Flasche am Ende hast, komplett beschissen schmeckt, weil es ganz andere Prozesse sind. Das heißt, das muss sozusagen übersetzt werden, auf ganz andere Prozesse. Das könnten wir gar nicht. Ich wäre dazu nicht in der Lage, sage ich mal so. Und Deklarationspflicht musst du auch noch irgendwie im Hinterkopf haben. Es gibt gewisse Dinge, die müssen draufstehen in einer gewissen Mindestgröße und so weiter.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer wieder witzig. Also es gibt dann übrigens, also für alle, die sich jetzt fragen, wie wir sozusagen dann daran beteiligt sind, ist es so, wir mischen dann mit der professionellen Hilfe diese verschiedenen Sachen und Soßen oder Gewürze oder sowas an. Oder teilweise machen wir es auch komplett hier. Also
Final Touch zum Beispiel hat Corby sich plötzlich hat er einfach was gemischt, aufgeschrieben und wir dachten, was ist das für ein heißer Scheiß?
Ja, richtig.
Und das war Final Touch.
Richtig.
Ja.
Aber das ist nochmal ganz spannend, weil wenn wir dann mit der Unterstützung sozusagen, dann gibt es dann sozusagen auch Küchen, wo wir dann zusammen Soßen ansetzen. Und manchmal, wenn wir dann zusammen was ansetzen, dann heißt es schon von der Seite, ja, übrigens, da müssen wir ein bisschen gucken, weil wenn wir das dann industriell machen, dann könnte es sein, dass das ein bisschen in eine andere Richtung geht. Deswegen nimm davon mal weniger zum Beispiel oder so. Ne? Einfach geschmacklich. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja.
Ja, ist in der Tat ich glaube, man muss das einfach mal gesehen haben, vielleicht, um sich das vorstellen zu können. Vielleicht können wir ja mal, haben wir zumindest mal gedacht, müssen wir nur auch dran denken und da muss auch die Produktion, also da müssen alle ja mit einverstanden sein, vielleicht können wir ja mal so einen Prozess begleiten.
Mal gucken,
bei einer Gewürzentwicklung, die wir im Zweifel alleine hier machen können. Es ist einfach alles, wo wir, sage ich mal, andere Firmengelände betreten, muss natürlich immer geklärt sein und so. Da gibt es dann teilweise auch wie heißt das, Restriktionen, dann darf man nicht filmen oder so. Muss man mal gucken. Aber ich finde das sehr spannend. Also für uns ist das ja auch alles Neuland gewesen und auch immer noch teilweise, was wir sagen.
Absolut. Wow. Mensch, wir sind im Prinzip sind wir immer noch einfach vier Dudes, die halt hier am Grillen sind und dann manchmal das halt, was wir so grillen, in so ein Mikrofon hier reinsprechen. Also ansonsten sind wir eigentlich...
Mich regt es auch immer noch auf, dass du dann eine Schriftart nicht verwenden darfst auf dem Label oder dann heißt es auf einmal, ja, die Schriftgröße muss aber einen halben Punkt größer sein. Alter, leck mich, man kann es doch lesen.
Ey, das kann man eigentlich auch erzählen. Also wir haben ja,
nervt schon, oder?
Ja, wir haben ja unsere Soßen jetzt auch in 250 ml Flaschen rausgebracht, also in kleineren Probierportionen. Stimmt, ja. Und da war es ein Hickhack für Corby. Corby hat sich darum gekümmert, um diese Label-Geschichten mit der Schriftgröße. Dann alles sozusagen, dass das alles konform geht und dass alles da durchgeht, auch rechtlich und so. Alter, das ist ja, da denkt man erstmal so gar nicht dran.
Das regt einen auf, weil es gibt ja auch Produkte, die sind so klein, da hast du Schriftgrößen drauf, die du gar nicht mehr lesen kannst. Du fragst dich, wie kann das legal sein? Ja. Aber sobald die Flasche eine gewisse Größe hat, erwartet der Gesetzgeber scheinbar, dass du auch eine gewisse Schriftgröße drauf hast. Und dann kannst du einfach irgendwann nichts mehr unterbringen. Dann willst du vielleicht auch noch was Cooles raufschreiben. Also kannst dir alles schenken. Ja. Vergiss es.
Ja. Ja, ist so.
Also das finde ich teilweise auch echt schwierig. Und ich weiß nicht, ob das auf der ganzen Welt so schwierig ist. Aber wenn ihr das mal macht, Geheimtipp, sucht euch jemanden, der euch berät.
Und wenn ihr sehen wollt, wie groß die Schrift ist, dann könnt ihr gerne auch in deinem Shop einfach die Soßen mal kaufen.
Ja.
Aber tatsächlich, also falls jetzt der Hintergrund dabei war, wenn jetzt jemand mal sagt, ey, ich habe irgendeine Soße noch nicht probiert, dann gibt es die jetzt sozusagen in dementsprechend günstiger und mit 250 ml. Das heißt, ja.
Aber ist sogar nicht nur so zu sagen, das ist sogar wirklich so.
Das ist sogar wirklich so. Und aber ich gehe davon aus, dass jeder Podcast-Hörer logischerweise schon die Soßen probiert hat, deswegen.
Ja, davon gehe ich natürlich auch aus.
Ja. Hast du schon eine neue Frage rausgesucht oder soll ich hier nochmal einen raussuchen?
Nur ich habe ehrlich gesagt nichts weiter rausgesucht. Ich gucke auch gerade hier rein. Also. Ich sehe es hier immer wieder, Menschen hinter den Kulissen, können wir mit Mitarbeiter eigentlich in einem abgehakt, haben wir abgehakt, wenn es so willst, ne?
Ja.
Entwicklung neuer Produkte, Entwicklung, wie läuft die Entwicklung ab, wie und wo werden Produkte produziert, Entwicklung, so Gewürz, also das scheint, ich weiß gar nicht warum, aber das scheint echt sehr, sehr, sehr spannendes Thema zu sein.
Ja, ich glaube grundsätzlich so diese Business-Geschichte interessiert auch den einen oder anderen, hoffe ich zumindest, wir werden es ja jetzt im Podcast dann erleben, ob ihr durchgehört habt oder nicht, aber es hat sich ja...
Hannes beim Barber?
Keine Ahnung, das war, glaube ich, vielleicht warst du beim Barber.
Mich hat einer gesehen oder was?
Ja, oder eine Story danach oder davor. Hannes, wir haben hier Screenshots gemacht aus den Fragen, aus der Instagram-Story und da stehen halt teilweise auch ein paar komische Sachen drin.
Ja, Kondome zum Beispiel.
Kondome habe ich auch gesehen,
Also Kondome produzieren wir noch nicht.
Ja, warte, was haben wir? Ich hatte noch irgendwas.
Ja, wir haben auch einen Bewerber, der gute Anders fragt, sucht ihr noch Leute?
Ja, stimmt, also tatsächlich, nein, suchen keine Leute, haben wir ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen beantwortet, die Frage, warum.
Wir suchen halt immer Produkttester, die jede Woche von uns das Shop-Sortiment geschickt bekommen, um zu sagen, ob es noch schmeckt. So, ne? Aber ja, klar, das will halt nie einer machen, deswegen scheiß drauf.
Ja, schade, ist halt schade.
Auch es will nie einer, weil wir suchen immer Leute eigentlich, die nach dem Drehen und nach dem Stream unser Essen mitessen.
Richtig, ja.
Aber keine Ahnung, will auch keiner.
Wir haben ja sogar mal gesagt, dass man das da bewerben kann, ne? Indem man irgendwie bei Spotify auf diese 5 Sterne klickt. Als Bewertung und bei iTunes auch auf diese 5 Sterne klickt, ne?
Und dann auch noch reinschreibt, warum er
die richtige Person. Warum ist man die richtige Person? Kann man bei iTunes kann man es, glaube ich, reinschreiben. Bei Podcasts, ja. Wieso man selber die richtige Person ist dafür. Das finde ich übrigens nach wie vor witzig, ne? Ich laber immer irgendeine Scheiße zu diesen Bewertungen, um unsere Hörer dazu zu animieren, zu bewerten. Was ja übrigens auch, und da geht mal ein sehr, sehr großer Applaus an alle unsere Hörer raus. Das funktioniert ja sehr, sehr gut, obwohl ich mich da so dämlich immer anstelle. Also vielen Dank für die ganzen Bewertungen. Aber ich finde es immer witzig, wenn ich mir die durchlese, dann weiß ich schon immer wieder nicht mehr, was ich da gesagt habe und denke mir so, hey, was schreiben die Leute denn da? Wieso schreiben die das da so?
Alex, hast du gerade noch was? Weil ich habe 2 Fragen sogar, die ich nochmal spannend finde, die ich auch, können wir nochmal drauf eingehen.
Ja, bitte.
Frage 1, die ist für dich weniger spannend, für mich schon. Mehr heimische Fische auf dem Grill zubereitet. Als Beispiel Forelle, Hecht, Zander oder Barsch. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, es kommen immer wieder Fragen nach Fisch, wird wenig geguckt. Aber ich habe mir vorgenommen, dass wir trotzdem dieses Jahr mehr als 2-mal Fisch zubereiten werden im Video, sage ich mal.
Ja.
Also ein paar Mal häufiger. Und Bei uns in Niedersachsen geht am, ich glaube, 15. März die Forellensaison wieder los. Dann ist die Schonzeit vorbei. Dann gehe ich auch wieder aktiv los auf Forelle. Wobei ich ehrlich gesagt Forelle und mittlerweile eher langweilig finde, habe ich zu oft schon zubereitet. Aber Barsch, Zander, Hecht finde ich spannend. Hecht ausklammern mag ich nicht, aber Zander und Barsch, Hammer, Speisefisch. Und gerade der Barsch haben wir übrigens auch schon mal ein Video drüber gemacht. Total geiler Speisefisch, schmeckt richtig gut. Ist nur schwierig zu fangen, gerade die großen Fische, aber ich gebe mir Mühe. Oh, mir fällt hier gerade das Ding vom Mikrofon runter. Und vielleicht klappt es ja dieses Jahr, dass wir einen Barsch zubereiten und vielleicht sogar so gut, dass wir mit unseren Freunden vom Fishing Team Highlight, mit dem Dom und Flo, ein Video aufnehmen, wie wir diesen Barsch auch noch fangen. Weil die beiden haben Fishing Team Highlight, Highlight mit H-E-I-L geschrieben, Highlight, H-E-I-L-E-I-T, so. Könnt ihr gerne mal bei YouTube angucken und einen Kommentar da lassen.
Da gibt es auch das eine oder andere Video mit euch schon, ne? Mit dir und
Gibt es schon das eine. Neulich wurde ich angesprochen von jemandem und sagt, ey, ich habe dich das erste Mal gesehen bei Dom und Flo bei Fishing Team Highlight.
Ehrlich?
Voll geil, seitdem gucke ich eure Grillvideos. Ja, war in der Sauna neulich.
Ja, ehrlich?
Ja.
Ja. Jetzt mal, wenn du, das finde ich, also ich meine, wir haben uns ja schon drüber unterhalten über diese Story, aber vielleicht mal auch für die Zuhörer. Wenn du jetzt in der Sauna bist, hast du Stress damit, dann angesprochen zu werden?
Nö. Also ehrlich gesagt nicht, ne. Mhm. Ist ja auch nicht aber so, dass ich ständig angesprochen auch, ne? werde, aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt 3-4 Mal hier in der Sauna war und jedes Mal wurde ich von irgendwem angesprochen, ey, bist du grüßt, ich hatte es hier so und so. Man unterhält sich halt. So.
Ja.
In Ordnung.
Ja.
Nee, auf jeden Fall. Vielleicht können wir es so machen, dass wir da einen Zander und einen Barsch mit den Jungs fangen und die dann hier bei uns zubereiten. Dann kannst du sozusagen, könntest du sozusagen vom Angeln bis zum Essen alles sehen. Und da schließt sich auch die nächste Frage an, die auch für dich wieder spannend wird. Mhm. Nämlich die Frage, die Produktionskette, die komplette Kette eines Fleischproduktes. Entstehung, Aufzug, Zucht, Schlachtung, Verkehr, Versand, Zubereitung.
Ja.
Und das finde ich auch super spannend. Ich meine,
extrem spannend, ja.
Wir haben ja schon mal bei Landluft Bio oder auch bei Wagyu-Zucht Nordfriesland so ein bisschen gezeigt, wie bei Landluft die Schweine, bei der Wagyu-Zucht die Rinder aufgezogen werden. Aber wir haben schon selber mehrfach drüber gesprochen, wir könnten uns auch vorstellen, irgendwann nochmal einen unserer Partner oder mehrere Partner zu suchen, aber bei einem unserer Partner ja vielleicht das Video so aufzubauen, dass man auch Teile der Schlachtung zeigt.
Ist ja auch ganz ehrlich gesagt, finde ich persönlich auch wichtig. Ich finde, ich weiß nicht genau, wie das sozusagen ist, sich das anzugucken, aber es ist ja extrem wichtig, um einem auch bewusst, selber auch vielleicht einem bewusst zu machen, Alter, das ist, also ne, für das, was man jetzt grillt und isst, ist halt ein Tier gestorben.
Es gehört am Ende dazu, da muss man sich nichts vormachen, aber ich sag mal so, ich finde Schweine auch sehr niedlich und wenn ich dann, die schreien ja auch so. Was ich mir schon angeguckt habe, das kann man auch bei YouTube sehen.
Aber wenn sie vernünftig geschlachtet werden, schreien die eigentlich nicht so.
Nee, dann machen die eigentlich nicht so viel Lautstärke eben.
Da, normal, also ich um das nochmal klarzustellen, also ich zumindest habe ich es so noch in Erinnerung, als wir bei Landluft waren. Bei Landluft ist es so, man kann das natürlich nicht pauschalisieren, ne? Es gibt bestimmt viele Schlachtbetriebe, wo dann auch die Ferkel so schreien, aber bei Landluft ist es so, dass ja mit einem Schlachtanhänger auf dem Feld, das heißt, die sind dann sehr, sehr neugierig, einfach nur die Schweine und gehen da rein und dann gibt es da auch ein bisschen Essen, glaube ich, und dann gehen die da rein und dann werden die im Prinzip, wenn sie da reingehen, schon betäubt und sind dann schon vom Kopf her ausgenockt.
Na, so. Die kriegen Bolzenschuss, ne?
Nee, erst werden sie betäubt mit der Elektrozange.
Ach stimmt, mit der Elektro, klar, stimmt.
Damit die halt nichts mehr spüren. So, und deswegen, dieses, was du gerade gesagt hast mit dem Schreien, das macht vielleicht ein falsches Bild, weil genau das wollen wir ja sozusagen nicht, dass man, also wir achten ja genau darauf, dass...
Das halt stimmt, aber ich sag mal, wenn ich einen Fisch töte, dann haue ich dem Fisch mit einem Priest, heißt es, das, du kennst es, ne, womit du den betäubst, aufs Hirn quasi, aufs Vorhirn, glaube ich, wodurch er betäubt ist und nichts mehr spüren kann. Danach kehle ich ihn oder steche ihn ab, also Herzstich oder Kehlen.
Ja.
So, und dann ist der Fisch tot.
Ja.
Aber trotzdem zappelt dieser Fisch noch. Der Fisch kann nicht schreien, aber er zappelt noch, weil die Nerven zucken.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein perfekt betäubtes Schwein, was diese Elektrozange angesetzt bekommt, noch Laute von sich gibt, weil die Nerven arbeiten. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass du noch irgendwas hörst und das vielleicht dann auch in dem Moment was mit dir macht. Aber ich
weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Ich war noch nie dabei. So, das worauf ich hinaus will, wir könnten uns das vorstellen, es nochmal zu zeigen. Absolut. Vom Ferkel. Hier ist ein Ferkel. Voll geil wäre natürlich auch, wenn du sogar sozusagen die Geburt hättest, wie sie geboren werden, dann da die Ferkel, Aufzucht und dann hier die Endstation sozusagen. Bis hin zum fertigen Produkt, das natürlich nicht an einem Schwein begleitet, dann bist du ein paar Monate im Gange so oder ja, ein Jahr, aber im, ne, an verschiedenen Stationen einmal zeigen, das fände ich schon cool.
Ich finde es auch cool, also ich glaube, es ist auch einfach wichtig, ein Bewusstsein dafür nach außen zu tragen, dass man halt eben nicht Fleisch einfach einkauft, sondern dass es halt ein Tier gewesen ist, was gelebt hat und dass man genau aus diesem Grund halt auch drauf, in meinen Augen oder in unseren Augen, drauf achten sollte, dass diesen Tieren während ihres Lebens gut gegangen ist. Und das ist ja genau das, weswegen wir halt bei unseren Partnern auch drehen. Und deswegen finde ich es auch gut, da mal, wenn es dich die Möglichkeit ergibt, mal ein Video von der Schlachtung zu machen, weil auch das gehört dazu. Das ist mit Sicherheit der Part, der am wenigsten, ich sag mal in Anführungszeichen, Spaß macht. Aber er gehört dazu. Und man muss ja dazu sagen, den Tieren ging es dann vorher, Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Und das ist bei vielen anderen Betrieben leider, leider, leider immer noch nicht so. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal auch großflächig ändert. Und ja, im Prinzip kann jeder Einzelne das mitentscheiden, ein bisschen, indem man darauf achtet, wo halt das Fleisch herkommt. Am besten ist natürlich, wenn ihr in der Nähe von einem Hof wohnt und genau wisst, ey, da kann ich morgens hin, dann habt ihr nicht mal irgendwie einen Versand, dann geht ihr einfach zum Hof, kauft da das Fleisch. Erst vielleicht, man isst vielleicht weniger Fleisch und bezahlt dafür ein bisschen mehr, aber dieses Geld, das kommt den Tieren zugute. Das ist in den meisten Fällen so.
Ich glaube, dieses Hofladen-Ding ist auch gerade im Süden Deutschlands sehr beliebt. Bei uns hier oben gibt es nicht so viel.
Ja, weniger, ja.
Also
ja.
Zumindest nicht viel, dass es von außen ersichtlich ist, dass da ein Hofverkauf ist. Im Süden weiß ich, Landhof hat ja auch einen riesen Verkaufsraum. Da kannst du jedes Produkt, was du bestellen kannst, kannst du auch dort ganz normal im Hofverkauf kaufen. Bei der Wagyu-Zucht übrigens das Gleiche.
Schwarzwälder wahrscheinlich auch.
Ja. Also das ist ja auch dann ein ganzheitliches Konzept irgendwie und das macht doch Sinn. Was ich noch sagen wollte, hast du mal, selber komplett mit dabei war ich auch nicht, aber ich habe schon mir öfter mal Videos angeguckt. Hast du mal bei einer Jagd zugeguckt?
Nee.
Also da kann ich zumindest für meinen Teil sagen, ich meine, ich habe auch schon viele Fische in meinem Leben getötet und verzehrt und zubereitet und filetiert, was auch immer. Da habe ich mittlerweile kein Problem mehr mit, sage ich mal. Also klar, ich weiß, wenn ich jetzt einen Fisch fange und ihn entnehme, also auch töte entsprechend weitgerecht, dann weiß ich, dass ich jetzt ein Lebewesen natürlich umbringe oder töte, wie auch immer. Das ist mir schon völlig klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, sage ich mal, den Fisch raushole und dann eine Träne verdrücke und sage, das arme Tier, oder es wird für mich jetzt, natürlich weiß ich, was ich tue, aber ich, wie soll ich sagen, emotional nimmt mich das sicherlich nicht so mit, wie, muss ich auch sagen, die ersten Fische, die ich gefangen habe und dann auch töten musste, weil es einfach dazugehört. Das war anders damals und das habe ich auch gemerkt, als wir mal mit unseren Freundinnen in Norwegen waren, so die ersten 2, 3 Fische, die sie gefangen haben, dann auch mal selber den Prozess machen mussten. Das war für die auch nicht einfach. Irgendwann geht's einfacher, so, weil du auch weißt, was du dann damit machst. Du weißt auch, hey, ja, ich töte jetzt dieses Tier, aber dieses Tier ist, besser kann ich Fisch nicht essen. Ich entnehme ihn ordentlich. Ich habe dafür kein Netz im Wasser irgendwie. Ich fange ihn, töte ihn, filetiere, esse ihn frisch und so. Ist voll geil übrigens. Ja. Ne? Ja. Hast du ja auch,
Ja,
wie war das für dich?
Es war auch tatsächlich am Anfang etwas strange, aber danach war es immer so, tatsächlich, ich hatte ehrlich gesagt am Anfang das, was so strange war, ich hatte immer Angst, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe immer gesagt, hey, gib mir jetzt nochmal diese Keule und so, ich will nochmal nutzen.
Ja, du hast Angst, dass er nicht betäubt ist.
Genau, also das war eigentlich meine größte Sorge. Ich hatte tatsächlich kein Problem damit, die Fische umzubringen, also auch von Anfang an nicht, weil ich sozusagen auch vorher schon mich gedanklich darauf vorbereitet habe, weil es ist ja auch so, also wenn man Fleisch und Fisch essen möchte, dann muss einem einfach klar sein, dass man dafür ein Tier töten muss. Und deswegen,
trotzdem kann es nicht jeder.
Es gibt genug
Leute, die gerne sowas essen, aber niemand es selber
klar.
können.
Das, das ist mit Sicherheit so, ja. Ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt wie das wäre, wenn jetzt eine Kuh vor mir stehen würde. Aber ich finde, man sollte zumindest sich darüber bewusst sein, dass es so ist. Und auf jeden Fall, ja, das war strange. Ich habe tatsächlich einfach nur, da ich das jetzt noch nie gemacht habe, Sorge gehabt, dass ich irgendwie den Fisch falsch treffe und er halt eben nicht betäubt ist. Und deswegen habe ich da bei den ersten Fischen das ein oder andere Mal mehr draufgehauen, einfach nur um sicher zu gehen, dass wenn ich dann diesen Kehlschnitt da mache, dass der dann auch wirklich nichts mehr spürt. So. Aber ansonsten war das in Ordnung, ja.
Also, ich finde aber auch, dass es, je größer ein Tier wird, desto schwieriger wird es. Mhm. Also als wir mal in Spanien so fast 2 Meter große Welse gefangen haben, ich sag's ganz ehrlich, die haben wir da zurückgesetzt. Das ist da legal und Standardpraxis, dass man den Fisch nach dem Fangen, wenn er nicht verletzt ist, das ist eine Voraussetzung, auch wieder zurücksetzt. Und die werden aber gezielt so beangelt, dass du sie, ja, natürlich im Mundraum steckt ein Haken, das ist klar, aber ansonsten keine tieferen Verletzungen oder so. Ich hätte diesen Fisch auch gar nicht töten können, bin ich ehrlich. Der war genauso groß, wie ich groß bin. Genauso groß. Und mein Kopf hätte in sein Maul reingepasst.
Krass.
Also hätte gar nicht gewusst, wie ich es machen soll. Das wäre nicht gegangen. Hätte ich nicht gekonnt. Es macht auch keinen Sinn, hier zu töten, wenn du es nicht sinnvoll verwerten kannst.
Ja,
und
absolut.
So 70 Kilo Wallerfleisch irgendwie, wüsste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. Ne? Also gut. Naja, sei es drum, beim Fisch habe ich mich dran gewöhnt. Bei einem Schwein, glaube ich, wenn ich da mal dabei bin, wird es doch schwieriger. Bei Wild zum Beispiel hätte ich kein Problem zuzugucken, weil bei Wild bist du weit weg. Du schießt ja, der Jäger schießt mit dem Gewehr. Ich würde es nicht selber machen wollen, finde ich nicht cool irgendwie. So liegt vielleicht auch daran, dass ich Schießen auch an sich nicht cool finde irgendwie. Aber ich glaube, da ist es nicht so schlimm, weil du bist so weit weg und du weißt, du gibst einen Schuss und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Beim Schwein bist du halt ganz nah dran, ne?
Wobei ich das auch, also ich sag mal so, und danach würde ich das Thema dann auch abschließen.
Aber es ist ein sehr tiefgründiges und spannendes Thema.
Aber also ich persönlich finde, ich kann es nachvollziehen, dass du sagst, ja, da ist man weit weg und so, aber ich finde es eigentlich nicht gut, dass man dann, also zumindest, was heißt nicht gut? Ich sag mal so, ich finde, man sollte zumindest auch mal das Erlebnis, es ist auch falsch auszudrücken, aber ich sag mal so, es wird einem, glaube ich, noch viel bewusster, was man täglich isst, wenn man halt eben nicht weit weg ist, sondern
das
wenn
stimmt,
man
ja,
nah
ja.
dran ist. Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, das ist auch
und,
Fakt. Das ist so.
Genau, deswegen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir eventuell schwerfällt, dabei sowas zuzugucken, aber ich glaube genauso stark, dass es auch wichtig ist, wenn man die Chance hat, das sich mal anzugucken, sowas sich auch anzugucken, weil man sich danach noch bewusster ist und vielleicht auch sogar anders bewusst ist, sozusagen, was man da macht. Und damit will ich das Thema aber auch abschließen. Ich glaube,
reicht.
Das Ding ist auch,
wir haben auch, glaube ich, also ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, wie oft wir jetzt schon über dieses Thema gesprochen haben, aber man merkt, glaube ich, immer wieder, dass es auch für uns nach wie vor ein sehr bewegendes Thema
absolut,
ist. Wir uns da viele Gedanken drüber machen und jedes Mal, wenn man es anspricht, könnte man auch eine Stunde drüber sprechen, weil einem immer wieder andere Punkte einfallen, die vielleicht dafür, dagegen, wie auch immer sprechen. Ende des Themas. Gut, ich glaube, das waren auch, also die meisten Fragen gingen in der Tat über Produktion von Produkten und so weiter, Mitarbeiter etc. pp. Ich glaube, wir haben das, was du mir hier geschickt hast, haben wir zu 95% erschlagen.
Ja, sehr viele Fragen wiederholen sich da, ja, das stimmt, ja. Also ich hoffe, das war spannend. Ich fand es auf jeden Fall mal ganz cool, so ein bisschen Einblicke wieder zu geben, weil wir selber, aus unserer Perspektive ist es so, muss man sich vorstellen, wenn wir jetzt ein Video machen, zum Beispiel auf der Sizzle Crew, ja, wo wir Einblicke beispielsweise geben in unser Business, dann ist das für uns vom Kopf her so, ja wieso, wir haben der Community ja jetzt Einblick gegeben, theoretisch müsste es ja jeder wissen, aber es ist halt faktisch nicht so. Deswegen fand ich es cool, jetzt im Podcast auch nochmal auf dem aktuellen Stand darüber zu reden, so ein bisschen was wir machen, ein bisschen Einblicke zu geben, weil ich glaube, es sind für viele Leute auch neue Informationen dabei gewesen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, eventuell, weil man es auf dem einen oder anderen Kanal gar nicht mitkriegt.
Ja, mit Sicherheit. Schaltet ja auch nicht jedes Mal der gleiche ein, ne? Muss man auch so sagen.
Leider, das enttäuscht mich auch.
Ich find's auch scheiße.
Ja.
Also enttäuschend reicht mir nicht. Ich find's scheiße, Alex.
Ich find's auch. Da muss ich sagen, mein Puls, der ist schon wieder ganz, ganz weit oben. Und wenn ich mir dich, ja genau dich, der da gerade zuhört, vorstelle Und wenn du dich jetzt ertappt fühlst dabei, dass du sagst, ja, ich habe tatsächlich noch nicht jede Folge gehört von Nice to Meet You Podcast oder
Sizzling Sounds. Also so enttäuscht habe ich dich noch nie gesehen.
Sizzling Sounds, wie er früher übrigens hieß, ne? Die ersten Folgen hießen noch Sizzling Sounds. Dann würde ich dir raten, hör mal ganz schnell die anderen Folgen nach, weil ansonsten raste ich komplett aus.
Wenn wir noch Sizzling Sounds
heißen
würden, dann müssten wir jetzt anstelle dieses quietschenden Rades so Schmutzelgeräusche haben oder sowas hier.
Oh, da erinnere ich mich doch gerne zurück, wie es damals war, als diese Sendung Sizzling Sounds hieß.
Gut, an der Stelle, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war auch für euch interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in naher Zukunft den einen oder anderen spannenden Podcast aufnehmen dürfen und können, denn wir haben ein paar Projekte, über die wir im Moment noch nicht so sprechen.
Oh ja, stimmt.
Aber wir haben Projekte, über die wir dann auch sprechen werden.
Oh ja.
Und dürfen auch. Es gibt ja leider auch ein paar Projekte, wo es sogenannte Geheimhaltungsvereinbarungen gibt.
Ah, stimmt. Ey, krass. Ey, Leute.
Ich musste damals bei VW sogar meinem Handy hinten die Kamera abkleben.
Echt jetzt?
Ja.
Krass.
Ich hatte ein Jahr lang keine Kamera. Weil ich war nicht im Berg. Da musstest du, ich war nicht in Wolfsburg selber, sondern in Isenbüttel bei Gifhorn. Und ich musste nach Wolfsburg zur Berg.
Wieso hast du das nicht abgeklebt, also abgemacht wieder danach?
Weil du dann, ja, nach dem Jahr VW habe ich es abgemacht. Aber du musst aus Isenbüttel zur Werkssicherheit nach Wolfsburg fahren, die kleben dir ein offizielles Siegel drüber. Und wenn du dieses Siegel nachmittags abmachst, musst du am nächsten Morgen wieder zur Werkssicherheit ein neues Siegel drüber kleben lassen.
Nicht dann.
Aus diesem Grund haben die Mitarbeiter, die da arbeiten, zwei Telefone. Eins, was sie vor Ort nutzen und eins für zu Hause mit Kamera. Ich war in der Forschung und Entwicklung und da strengste Geheimhaltung, ich durfte über nichts sprechen. Ich durfte nicht meinen eigenen USB-Stick nehmen. Wenn ich einen eigenen USB-Stick in den Rechner gesteckt hätte, hätte es 2 Minuten gedauert und die Werkssicherheit hätte mich abgeführt und gesagt, so, jetzt gucken wir erstmal, was du darauf gemacht hast.
Krass.
Weil die das sofort erkennen. Und Handy immer abgeklebt. Wenn die dich mit einem nicht abgeklebten Handy erwischen, kriegst du Probleme.
Schön, dass ihr zugehört habt.
So, in dem Sinne, haut rein. Achso, denkt dran. Dieser Podcast ist streng geheim. Ihr dürft euch über nichts diesen Podcast
äußern. Außer in der Bewertungssektion.
Das ist klar, aber alles andere ist illegal und lasst euch eins gesagt sein.
Wir kommen auch bei euch zu Hause vorbei und wir finden raus, wo ihr wohnt.
Wir scheuen nicht davor, alle erdenkbaren rechtlichen Schritte einzuleiten.
Ja, und wir kommen zu jedem Einzelnen von euch nach Hause. Das ist relativ einfach, denn dieser Podcast hat 4 Zuhörer.
Ja.
Und 2 davon sind unsere Elternteile.
Richtig. Also, in dem Sinne, haut rein, tschüss.